Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich als Gast hier bei mir Lisa Morgenbrot. Und ich freue mich wirklich so sehr, das Interview mit euch zu teilen, beziehungsweise das Gespräch, weil es so echt und ehrlich und tief war. Und es war so ein wundervolles Herzensgespräch. Einfach nur, wow, ich habe es geliebt, mit ihr zu sprechen. Und wir sind ganz tief diesmal in ihre Geschichte eingestiegen. Sie hat von allem, ja, von den ganzen Schicksalsschlägen berichtet, die sie so mitgemacht hat in ihrem Leben. Und auch von psychischen Krankheiten, Suizidversuchen in der Familie und bestimmten Sachen, die einfach, ja, ihr den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Und Depressionen und all diesen Themen, mit denen auch viele Leute von euch, wie ich das weiß, zu kämpfen haben. Und ich freue mich, weil wir so tief in diese ganzen Thematiken eingestiegen sind und auch darüber sprechen, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben und wie wir daraus für uns Kraft ziehen konnten, wie wir mit tiefen, schweren Emotionen umgehen, wie wir im Alltag damit leben. Und vor allem hat sie davon gesprochen, wie wir eine Entscheidung für uns treffen können, um wirklich glücklich zu sein und ein glückliches Leben zu führen. Und ja, sie selbst arbeitet mittlerweile als Coach auch beim Intuit-Programm, also bei Mareike Awe, kennen vielleicht einige von euch, und hilft einfach den Menschen dort bewusster zu werden und mehr in ihr eigenes Strahlen zu kommen und wirklich diese Bewusstheit zu praktizieren und wirklich tief mit den Menschen zu tauchen. Und an dem Gespräch merkt man, wie tief sie mit sich selbst schon getaucht ist und auf welchem Weg sie sich befindet. Und es ist einfach wunderschön und so menschlich und so ehrlich und so nah, dass ich persönlich auch wieder ganz, ganz viel Inspiration für mich daraus ziehen konnte und freue mich deswegen, das Gespräch jetzt mit euch zu teilen. Bevor wir jetzt richtig schön in das Gespräch starten, habe ich noch eine wundervolle Neuigkeit zu verkünden. Denn am 2. Januar um 20 Uhr gibt es eine kostenfreie Neujahrs-Live-Session bei Zoom. Viele von euch wissen ja, dass ich das Sinnfragen-Mentoring gemacht habe bis Dezember und da gab es immer diese Gruppen-Zoom-Sessions. Und sowas werde ich jetzt kostenfrei am 2. Januar für euch anbieten, sodass wir gemeinsam mit kraftvollen Intentionen und einer unglaublich hohen und wunderschönen Frequenz ins neue Jahr starten können. Ich bin total gespannt, wie das wird mit so vielen Leuten. Ich habe schon so viele E-Mail-Adressen geschickt bekommen. Wahnsinn. Und ich freue mich total, ja, mit euch gemeinsam da reinzustarten. Bei Instagram hat das Thema Schattenarbeit und Selbstannahme gewonnen bei der Umfrage. Aber ich werde ganz, ganz sicher auch darauf eingehen, wie wir mit kraftvollen Intentionen ins Jahr starten, wie wir für 2020 die Erfahrungen manifestieren können, die wir uns wirklich wünschen und natürlich alle möglichen Fragen und Themen beantworten, die ihr so mitbringt und habt. Also, ach, es wird richtig schön. Jeder von euch, der dabei sein möchte, darf mir einfach eine E-Mail schreiben an die hallo@corinnakehl.com oder bei Instagram eine persönliche Nachricht schreiben, in der ihr einfach eure E-Mail-Adresse reinschreibt und dann werde ich euch der Liste hinzufügen. Und ihr bekommt dann am 2. Januar eine E-Mail mit dem Zoom-Link, über den ihr dann in das Meeting beitreten könnt. Und ja, ich freue mich richtig doll. Also eine E-Mail an hallo@corinnakehl.com oder eine Nachricht per Instagram mit eurer E-Mail-Adresse, sodass ich euch dann den Zugangslink schicken kann. Ich freue mich und jetzt lasst uns ins Interview starten. Liebe Lisa, ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich würde gerne wirklich mit deiner Geschichte starten, weil das so das ist, was ich auch, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, ja, am spannendsten fand. Ich liebe es, Geschichten von Menschen zu hören. Ich fühle mich da sehr inspiriert und habe auch immer das Gefühl, irgendwie Hoffnung zu schöpfen, auch zu sehen, dass andere Menschen ebenfalls durch schwere Zeiten gehen und vielleicht daraus sogar noch mehr Kraft schöpfen, als sie es sonst gehabt hätten. Oder ja, also ich bin sowieso der Meinung, dass wir nur
mit diesem Schmerz hier als Menschen auch wirklich wachsen und dass gerade solche Zeiten uns ja oft auch das geben, was wir genau brauchen. Und deswegen freue ich mich total, ja, deine Ansicht auf das alles zu erfahren und natürlich auch deine Geschichte. Vielleicht hast du Lust, uns mal so ein bisschen mitzunehmen.
Ja, na klar. Und ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch, auf dieses Gespräch und bin ganz gespannt, wo es uns hinführen wird. Und ja, na klar, ich nehme dich und euch sehr, sehr gerne mit auf die Reise. Ich, keine Sorge, ich mache es nicht zu ausholend. Ich fange aber trotzdem einmal in der Kindheit quasi an und du darfst jederzeit gerne natürlich reingrätschen, wenn du noch irgendwas mehr wissen möchtest. Ich gehe deshalb direkt auf die Kindheit zurück, weil in der Coaching-Ausbildung oder auch generell wissen wir ja so, die meisten Dinge entstehen irgendwie während unserer Kindheit. Da sind so die ersten Prägungen und ich habe ganz lange für mich gedacht, ich habe so eine glückliche Kindheit gehabt. Also ich bin so behütet aufgewachsen. Ich bin mit Liebe überschüttet worden von meinen Eltern. Ich habe immer wieder gehört bekommen, dass ich toll bin, wie ich bin, dass ich gut so bin, wie ich bin. Ich bin in absoluter Sicherheit aufgewachsen, zusammen mit meinem Bruder, der 2,5 Jahre jünger war. Und ja, und ich habe immer gedacht so, wo ist denn bei mir eigentlich wo ist der Auslöser gewesen für all das, was später gekommen ist, worauf ich ja gleich noch eingehe? Und ich habe dann irgendwann für mich rausgefunden, dass es gar nicht immer diese dramatischen Dinge sein müssen, wie irgendwie Missbrauch, eben, das ist ja ganz häufig das Thema, oder irgendwelche anderen traumatischen Erfahrungen, sondern dass es auch vermeintlich kleine Dinge sein können, die dazu führen, dass wir uns in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und bei mir war es zum Beispiel so, das habe ich auch, glaube ich, vor 1,5 Jahren erst rausgefunden, dass die Schwangerschaft, also als meine Mama mit mir schwanger war, unglaublich geprägt war von Ängsten, von Unsicherheit, von ja wirklich auch existenziellen Ängsten. Ich wohl direkt nach der Schwangerschaft, ich habe nur geweint. Meine Mama hat immer gesagt, Lisa, du, es war, als würdest du gar nicht hier auf dieser Welt sein wollen. Sobald ich die Augen aufgemacht habe, habe ich geweint.
Wow.
Und das ist so, das ist so eine Kleinigkeit, so dass meine Mama so viele Ängste während der Schwangerschaft gehabt hat, weil sie von mir mehrere Fehlgeburten hatte. Aber das hat, glaube ich, das war der Initialzünder dafür, dass ich ein unfassbar ängstliches und unsicheres Kind war.
Wow.
Das heißt, ich habe vor allem Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, wenn die Jungs in der Schule irgendwie diese Papiertüten zertreten haben in der Pause und es geknallt hat. Ich bin nie alleine zu Hause geblieben. Ich habe bei niemandem übernachtet, habe mich also gar nicht getraut, irgendwo anders zu sein als zu Hause bei meinen Eltern oder halt im Schutz meiner Eltern. Also meine Mama ist auch die ersten Jahre in der Grundschule, die ersten Wochen in der Pause immer gekommen, weil ich mich nicht getraut habe, alleine zu sein in der Pause.
Wow. Glaubst du, dass deine Mutter diese Ängste auch dann noch hatte? Also weißt du, glaubst du, es war nur aus dieser Schwangerschaftszeit oder glaubst du, vielleicht hast du auch ihre Angst gespürt?
Ich habe mit Sicherheit ihre Angst gespürt. Also während der Schwangerschaft so auch auf jeden Fall. Also da war es wohl sogar so, dass jedes Mal, wenn ich mich eine Zeit lang nicht bewegt habe, hat sie halt so lange auf dem Bauch rumgetrommelt, bis ich mich bewegt habe.
Okay, wow. Das war ja überhaupt nicht Böses gemeint, aber wer meint es schon böse, ne? Aber boah, krass, was das mit einem Kind machen muss. So, ich darf nie in Ruhe sein. Ich muss immer, oh krass, ich kriege voll Gänsehaut gerade. Krass, ja, aber klar, kann ich aus ihrer Perspektive auch total verstehen, wenn sie Fehlgeburten hatte. Natürlich.
Ja, absolut. Und auch so viele andere Themen noch. Also es ist absolut verständlich, dass meine Mama so reagiert hat damals. Aber es ist spannend, dass du das gerade schon raushörst, weil genauso ist mein Leben ja auch verlaufen. Da komme ich ja nachher noch so darauf zurück, dieses nie in Ruhe sein zu dürfen. Also ich kann mich bis heute nur sehr, 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 sehr schwer entspannen.
Ja,
weil
klar.
Für mich, ich glaube, ich habe damals halt abgespeichert, Ruhe gleich Tod.
Ja. Wow.
Ja, es war sehr viele Jahre auch sehr, sehr anstrengend, vor allem als ich das noch nicht begriffen habe. Kam halt auch noch mit dazu, meine Mama hat selbst auch unter Depressionen gelitten, schon ganz lang, also viele, viele Jahre ihres Lebens, aber auch als wir halt Kinder waren.
Ja.
Und da ich die Ältere war, habe ich sehr früh angefangen, natürlich auch alles unbewusst Verantwortung zu übernehmen.
Klar.
Und das hat natürlich auch wieder noch mehr dazu geführt, dass ich ein unglaublich angepasstes Kind war, ein unglaublich liebes Kind. Ich bin nie zu spät gekommen. Ich habe nie irgendwas gemacht, wo ich gedacht habe, das könnte jetzt dazu beitragen, dass es meiner Mama noch schlechter geht.
Klar. Das ist ja auch ein Riesending. Also sie muss ja gar nichts getan haben. Du spürst ja, wie es ihr geht, und wir als Kinder übertragen ja wirklich alles ungefiltert auf uns. Mama geht's schlecht, ich bin nicht gut genug gewesen. Ist ja, ach, krass, ja.
Ja, da genau das, und aber auch ich glaube, ich habe sehr früh, glaube ich, all diesen Schmerz und die Traurigkeit und das, was bei meiner Mama so abgegangen ist, halt auch übernommen habe und gespürt habe und dann irgendwie ihr das abnehmen wollte. Ja, und das hat halt einfach so dazu geführt, dass ich eben unglaublich sicherheitsbedürftiges Kind war und auch dann lange Zeit noch eine Erwachsene. Also ich hatte gerade so das Thema Sicherheit und Ängste vor allem und jedem war halt mega präsent.
Ja, krass. Oh, ich würde gerne noch was teilen an der Stelle, bevor du gerne weit in die Kindheit gehst. Ich finde es nämlich total spannend, weil ich habe eine ähnliche, okay, ich weiß nicht, ob es ähnlich ist, aber ich habe immer gedacht, dass alles, was so bei mir an Mustern da ist, das ist alles, oder die Ängste, die da sind, dass die alle aus der Trennung meiner Eltern resultieren. Und ich habe auch erst seit, ich glaube, vor einem halben Jahr hatte ich so eine Erkenntnis. Und zwar habe ich nie darüber nachgedacht, oder ich habe nochmal dann auch mit meiner Mutter geredet, weil ich habe damals eine Familienaufstellung gemacht und habe gesehen, dass da überhaupt nichts ist mit meinem Papa. Oder vielleicht nicht mehr. Ich habe ja auch schon viel dran gearbeitet. Aber habe immer noch so dieses krasse, ich habe immer wieder ganz schlimme Rückenschmerzen und das, man könnte sagen chronisch, also schon seit meiner Jugend. Und habe halt immer das Gefühl, ich trage die Last der Welt auf meinen Schultern und ich muss alles kontrollieren, sonst bricht alles auseinander. Siehst du dich vielleicht auch ein bisschen drin wieder. Und habe erst vor einem halben Jahr, ist mir der Groschen gefallen, dass meine Mama postnatale Depressionen hatte. Also ich bin gekommen und sie hatte Depressionen. Sie hat sich nicht als gut genug wahrgenommen, um auf mich aufzupassen, und dachte, also so unterbewusst, wie kann sie so ein perfektes Wesen geschaffen haben? Nicht, dass ich perfekt wäre, aber die Mutter hat das Kind so gesehen, okay? Das sind nicht meine Worte. wie kann sie so ein perfektes Wesen geschaffen haben? Sie ist doch gar nicht in der Lage, sowas Perfektes zustande zu bringen. Also ihre eigenen Selbstzweifel, und weil auch ihr Umfeld ihr das immer suggeriert hat, dass sie das überhaupt nicht hinbekommt mit mir, haben sie halt in Depressionen versetzt. So. Und ich komme halt auf die Welt und Mama ist traurig. Und ich habe auch sehr viel geweint, weil ich nämlich so 3 Monatsblähungen hatte, oder wie man das nennt. Und das, ja, fand ich sehr spannend, gerade, dass du halt auch gemerkt hast, dass in der Schwangerschaft und so schon ganz viel passiert ist. Und ich habe halt auch nie so weit nach hinten geguckt und war immer so, ja, wo ist denn der Grund in meiner jungen Kindheit? Aber es kann halt wirklich noch früher passiert sein.
So spannend, dass du das gerade sagst. Und das ist auch wieder so dieses, ich glaube, wir suchen häufig nach irgendwie Dingen, die auch andere uns vielleicht angetan haben in unserer Kindheit oder wo halt irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind. Und es ist aber ganz häufig einfach so, dass einfach das Leben oder die Umstände uns so geformt haben, und da hat niemand an irgendwas Schuld oder hat irgendwas unter der bösen Absicht getan, sondern ich weiß, meine Mama hat alles zu 100% aus absoluter Liebe getan. Alles, egal, alles, was sie gemacht hat, war aus purer Liebe zu mir. Und natürlich halt auch aus Angst um mich dann in der Schwangerschaft. Aber da waren ja keine bösen Absichten hinter, oder da tut sie jetzt mir irgendwas. Und ich fand das irgendwie so spannend für mich selber, das auch zu merken, dass es einfach oft die Umstände sind, die wir uns meines Glaubens nach auch so ausgesucht haben, also die Umstände, die reingeboren werden.
Auf seelischer Ebene.
Genau. Aber zu diesem Punkt erstmal zurück hinzukommen, das zu verstehen und da auch sich trauen und hinzugucken, hey, wir können auch vielleicht Dinge, die aus Liebe passiert sind, dazu führen, dass wir destruktive Muster entwickeln, destruktive Glaubenssätze entwickeln.
Wir wollen ja auch nicht gegen unsere Eltern gehen in dem Moment, wo wir schon an dem Punkt sind, dass wir wissen, dass sie es aus Liebe getan haben.
Ja.
Aber genau dieser Anteil in uns, der da verletzt wurde, will halt auch gesehen werden. Mir kam noch ein Gedanke, als du das vorhin erzählt hast, mit den Fehlgeburten. Das habe ich jetzt auch erst so richtig in meinem Bewusstsein, seitdem ich mich mit dem Thema Familienaufstellungen beschäftigt habe. Ich mache nämlich jetzt auch eine Ausbildung. Es fängt morgen an.
Ah, spannend.
Ja, voll aufregend. Genau, und da habe ich das erste Mal oder so, was heißt das erste Mal, aber sehr tief über so Familienstrukturen ein Verständnis bekommen schon und gemerkt, wie viel ja einen Einfluss auf uns hat, was wir gar nicht im ersten Moment vielleicht denken. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, die eine Aufstellung gemacht haben und wo Fehlgeburten in der Familiengeschichte lagen oder eben auch in der Muttergeschichte. Und dass da vielleicht auch ein Aspekt von dir spürt das ja und weiß das ja, es ist ja diese tiefe Weisheit in uns drin, dass du vielleicht sogar von wegen, du bist auf die Welt gekommen und warst sofort traurig, irgendwie dachtest du darfst hier gar nicht sein, weil die vorherigen Kinder es nicht geschafft haben oder so.
Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Da können wir auch total tief theoretisch reingehen, weil ich habe selbst auch eine Aufstellungsausbildung gemacht, Anfang diesen Jahres, genau.
Oh,
und
schön.
Und da kam das für mich auch das erste Mal mit den Fehlgeburten so hoch. Oder da ist mir das so bewusst geworden. Und ich habe dann auch ganz speziell zu dem Thema, ich glaube im Sommer diesen Jahres eine Familienaufstellung gemacht. Weil der Aspekt, den du gerade genannt hast, der ist total wichtig, dass wir halt diese Traurigkeit mit Sicherheit auch schon spüren und irgendein Teil in uns weiß, da sind zwei oder wie viele vorher gegangen oder manchmal auch einer, je nachdem. Und was auch unglaublich wichtig ist, dass wir dann, wenn es Fehlgeburten vor uns gab, wir an quasi der falschen Stelle der Geschwisterreihe geboren werden. Das heißt, ich bin ja, wenn es vor mir zwei Fehlgeburten gab, ich war aber die erste, die gelebt hat, bin ich ja im Außen quasi die Älteste gewesen. In dieser seelischen Geschwisterreihe wäre ich aber eigentlich die Dritte gewesen. Das heißt, ich habe einen falschen Platz eingenommen, womit halt ganz, ganz viel wieder zusammenhängt, ne, mit Verantwortungsübernahme und eben das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie vielleicht nicht richtig, wie ich bin. Und das ist ein unglaublich spannendes Thema, unglaublich spannend. Und wenn wir nachher am Ende von meiner Geschichte sind, dann kann ich gerne, ich habe mir das gerade auch aufgeschrieben, nochmal auf diese Fehlgeburten-Aufstellung eingehen, weil das eine sehr spannende Aufstellung war. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar. Brauchst du noch ein paar Informationen
über. Okay, dann tauch gleich wieder ein.
ich finde das super. Ich finde das total schön, wenn du reingrätscht und dann halt in die Themen tiefer reingehst. Finde ich super. Ja, genau. Und diese Ängstlichkeit, von der ich dann eben gesprochen habe, hat halt dazu geführt, dass ich glaube mit 13 das erste Mal mit Therapeuten war, mit Angststörungen, weil ich konnte nicht mal 10 Minuten alleine bei uns im Haus bleiben, selbst nachmittags nicht, wenn meine Eltern zum Einkaufen gefahren sind, weil ich immer das ganz tiefe Gefühl oder Wissen hatte, dass mir irgendwas Schreckliches passieren wird in meinem Leben. Und ich war eine ganze Zeit lang davon überzeugt, dass irgendjemand bei uns einbricht und mich umbringt.
Wow, ja.
Das war halt, ich kann das gar nicht mehr so im Nachhinein so richtig befassen, aber das war so ein tiefes Wissen von, ich werde keinen normalen Tod sterben und ich werde, und mir wird irgendwas richtig, richtig, richtig Furchtbares passieren in meinem Leben. Das war irgendwie so krass da. Und irgendwie das unter anderem das hat halt dazu geführt, dass ich zur Therapie dann gegangen bin mit 13, mit Angststörungen eben. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich in der Schule halt unglaublich angepasst war. Ich war ein Lehrerliebling. Wie gesagt, ich war halt immer lieb, unter anderem ja klar von zu Hause aus, um meine Mama halt zu schützen, zu schonen. Und aber auch um für mich selber, glaube ich, in einem guten Licht zu stehen. Das heißt, dann fing es relativ schnell an, dass ich gemobbt wurde in der Schule, weil ich gute Noten geschrieben habe und keinen Alkohol getrunken habe, nicht geraucht habe. Also ich war halt nicht so die Coole irgendwie, sondern ich war halt Streber, Lehrerliebling, immer gute Noten geschrieben. Bin dann sehr, wirklich auch sehr krass gemobbt worden in der Schulzeit und bin dann mit 16 mehr aus so einem Fluchtgedanken heraus in die USA gegangen für ein Jahr. Was für mich halt ein krasser Schritt war, gerade so aus diesem Ängstlichkeitsding
heraus. Ja, wow. Was glaubst du, hat dich dahin gebracht, dass du dann so einen Schritt tun konntest? Also war es die Therapie oder was hat sich da für dich in der Zeit verändert?
Ich glaube, es war ganz groß, ganz stark war diese Weg von Motivation. Ich wollte einfach nur weg aus dieser Mobbing-Situation. Aber auch, ja, die Therapie, und es ist kurz vorher, bevor ich gehen wollte, ich glaube, ein paar Monate vorher ist halt was ziemlich Krasses passiert. Da habe ich dann halt geübt, ne, wie man das in der Angsttherapie ja so macht, alleine zu Hause zu bleiben, und habe es dann tatsächlich einen Abend auch mal für 10 Minuten geschafft. Da waren dann meine Eltern und mein Bruder waren alle weg. Und es war echt nur eine Viertelstunde ungefähr und es war dunkel draußen. Und dann ist halt genau das passiert, wovor ich Angst hatte. Dann kam ein Anruf mit einer dunklen Männerstimme am Apparat und sagt, unbekannte Nummer. Und als ich dran ging, sagte dieser Mann, ich weiß nicht, wer es war, nur ich würde jetzt richtig gut auf mich aufpassen.
Was? Was ist das denn für ein Horrorfilm?
ja, ich... Auch das ist alleine das ist halt so eine Story für sich, ne? Aber das ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam in diesen 15 Minuten, die ich halt das erste Mal in meinem Leben alleine abends zu Hause war.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich weiß.
Aber ist es dann was passiert oder nicht?
Ich habe dann sofort, ich bin schreiend aus dem Haus gerannt, total bescheuert, habe die Tür auch weit offen stehen lassen. Ich hatte immer so einen krassen Fluchtreflex. Nee, und es ist dann wohl in den Nächten, in der Nacht danach, also die Polizei hat dann das Haus durchsucht, da war aber niemand. In der Nacht danach hat aber jemand scheinbar versucht einzubrechen, weil die ganze Tür voller Kratzspuren war. Und dann hatten wir 3 Nächte lang so einen Security-Typ bei uns nachts sitzen unten im Haus, der halt aufgepasst hat.
Nein, krass.
Ja, es war so krass. Und da war dann für mich halt so, ich kann niemals in die USA gehen, und habe dann aber... war dann halt bei meinem Therapeuten klar, und der hat das dann mit mir aufgearbeitet. Ich habe dann auch Tabletten bekommen eine Zeit halt gegen diese krassen Ängste, und der hat dann so viel mit mir an diesen Ängsten gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich glaube, the only way is through. Ich muss jetzt halt einfach was tun, was mir halt unglaublich Angst macht, und ich muss hier irgendwie weg. Das heißt, also ja, das waren halt so 2 Auslöser quasi, die dazu geführt haben, dass ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt, ich mache das jetzt, ich muss das jetzt irgendwie machen. Und es war eine ganz starke Weg von Motivation, weg von dieser Angst und weg von dieser Mobbing-Geschichte. Genau, war dann in den USA, war da auch eigentlich eine Zeit lang ganz happy, und wie das dann halt so ist, ne? Ich habe dann da irgendwie ziemlich viel zugenommen, was ja auch... Also das war eigentlich, ich konnte immer essen, was ich wollte. Ich habe nie zugenommen. Ich habe nie irgendwie Probleme mit der Figur gehabt. In den USA war das dann so, habe dann 10 Kilo zugenommen. Dann fand ein Schönheitswettbewerb statt. Dafür haben wir uns dann alle wieder runtergehungert, wie das ja ist in den USA. Ja, und dann bin ich zurückgekommen, auch früher als gedacht, weil ich mich von meinem damals dann Freund in den USA getrennt habe, und das alles ganz dramatisch war und alles ganz furchtbar. Und dann habe ich halt abgebrochen.
Ja, klar.
Den Aufenthalt, ja, und bin dann halt zurückgekommen, wieder, und in der Hoffnung, dass die Leute, mit denen ich in der Schule war, mittlerweile auch ein bisschen erwachsener geworden sind. Und ja, dem war aber nicht so. Also es gab dann mittlerweile ein ganzes Forum, wo, fing das ja gerade an mit Internet und so, und wo halt drin stand, die soll irgendwie wieder weggehen, diese alte Schlampe, und wir wollen die nicht hier haben. Und ja, also halt richtig, richtig ätzend. Und ja, dann war halt für mich der Weg, irgendwie Kontrolle über das Ganze zu behalten, eine Essstörung zu entwickeln. Das heißt, ich habe einfach nicht mehr aufgehört, diese Diät zu machen, mit der ich ja angefangen hatte in den USA. Ja, und bin dann halt aber echt volle Kanone quasi und ganz schön heftig in eine Magersucht gerutscht. Und ja, war dann, ich glaube, 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag bin ich dann das erste Mal in die Klinik gekommen. Eine psychosomatische Klinik mit der Magersucht, und ja, war da 3 Monate oder 2,5, ja, mit 18, weißt du, und die 18 ist ja eigentlich so die Zeit, so, oh, ist die schönste Zeit des Lebens und irgendwie nur feiern und so, und das war halt bei mir gar nicht so. Ja, und ehrlich gesagt, ich kann das Ganze auch relativ abkürzen, weil es hat total was gebracht, die Klinik. Es war eine mega tolle Zeit. Ich bin, weil ich halt sehr, sehr leistungsorientiert immer schon war und viel von mir selbst erwartet habe, mir unglaublich viel Druck gemacht habe, habe ich natürlich auch die Therapie total gut mitgemacht und habe sehr schnell auch wieder normal versucht zu essen und Gewicht zugenommen. Aber eigentlich hat sich dann von 18 bis, ja, 24 war ich eigentlich durchgängig, immer eine Mischung aus magersüchtig, bulimisch, depressiv. Also ich habe auch während meines ganzen Studiums Antidepressiva genommen. und unfassbar unglücklich. Nach außen hin habe ich ein total cooles Leben gelebt, um das mich auch sehr, sehr viele beneidet haben. Aber ich war unfassbar unglücklich und habe immer gewusst und gespürt, das ist gerade nicht das Leben, was ich leben will und was ich leben soll. Aber ich habe auch keinen Weg rausgesehen.
Was ist deine Meinung zu Antidepressiva?
Ich weiß, dass die damals für mich nötig waren, weil ich einfach so tief in dieser Depression gesteckt habe, dass ich gar nicht zu einer Therapie, glaube ich, fähig gewesen wäre, ohne dass auch biologisch in meinem Gehirn was passiert. Ich finde, dass heutzutage sehr, sehr viele viel zu unvorsichtig damit umgehen und die viel zu schnell verschrieben werden. Also es ist ja alleine, wenn du mit irgendwie einer leichten, sage ich mal, depressiven Episode irgendwie zum Arzt geht, ist halt das Erste, was ganz viele Ärzte sagen, ist, ja, hier, ich verschreibe Ihnen mal irgendwie Antidepressiva, damit es Ihnen besser geht. Das heißt, ich finde, wir dürfen damit sehr, 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 sehr vorsichtig umgehen. Glaube allerdings auch zumindest nach meinem jetzigen aktuellen Wissensstand, dass es in manchen oder auch vielen Fällen sinnvoll ist, sie zu nehmen. Ja. Meine Therapeutin damals hatte das mal verglichen mit, wenn sie ein gebrochenes Bein haben, nutzen sie ja auch Krücken, um wieder laufen zu lernen. Und natürlich können sie theoretisch auch ohne Krücken wieder zu laufen, aber das dauert erstens viel, viel länger und wird wahrscheinlich sehr viel schmerzhafter sein. Und so hat sie das halt dann mit den Antidepressiva verglichen, dass die Tabletten dadurch, was sie halt im Gehirn machen, diese Krücken sind.
Ich glaube, man muss halt irgendwie, und das ist halt die Frage, ob man das in dem Moment kann, aber sehr ehrlich mit sich sein, ob man das gerade macht, um die Verantwortung abzugeben oder ob man jetzt gerade eher das braucht, um wirklich vielleicht Hilfe anzunehmen. Weil ich glaube schon, dass wir auch in unserer Gesellschaft jetzt so ein Quick-Fix-Mentalität haben, also dass wir immer direkt das Pflaster auf die Wunde packen wollen oder die Wunde fast wegradieren wollen, aber gar nicht uns fragen, was sie braucht, um zu heilen. Und ich zum Beispiel hatte ja Ende 2017, Anfang 2018 so eine sehr dunkle Phase. Also ich hatte, glaube ich, gar nicht den Gedanken, dass das Depressionen sind. Und es war, glaube ich, in meinem Fall gut so. Also ich bin auch nie zum Arzt gegangen, um es irgendwie diagnostizieren zu lassen, weil ich war auch in der Lage, weil ich noch von meinem alten Job sozusagen Ausschüttungen bekommen hatte, dass ich gerade nicht arbeiten musste. Also es gab niemanden, vor dem ich mich krank schreiben lassen musste oder so. Ich konnte einfach 3-4 Monate lang in meinem Bett bleiben im Endeffekt, ohne dass sich jemand beschwerte. Und für mich war es, glaube ich, gut, dass ich es nicht diagnostiziert bekommen habe oder es nicht diagnostiziert lassen habe. Weil ich glaube, ganz persönlich hätte das eher als Ausrede für Sachen genutzt. Aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten auch sehr wichtig ist, weil sie vielleicht nur dann merken, okay, ich brauche wirklich Hilfe und ich muss mir jetzt helfen lassen. Also ich glaube, das ist echt total abhängig von der Situation.
Absolut und abhängig eben auch von dem Grad der Depression. Es gibt ja diese Abstufung leichte, mittelschwere und schwere Depressionen. Und es gibt halt wirklich Stadien, in denen bist du überhaupt nicht in der Lage, irgendwas aufzuarbeiten und auch Therapie zu machen. Und da halte ich es schon für sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich das in 2-3 Jahren, wenn ich mich vielleicht auch noch mal mehr mit alternativen Methoden und so auseinandergesetzt habe, noch mal anders sehe. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, es gibt definitiv Situationen, in denen macht das Sinn, um einfach körperlich, neurologisch, wie auch immer, in der Lage zu sein, Therapie zu machen und Dinge aufzuarbeiten. Aber ich bin absolut bei dir mit dem, was du sagst, dass ich es niemals machen würde, um den Schmerz wegzuradieren oder halt dieses Pflaster drüber zu kleben. Weil ich persönlich bin felsenfest der Überzeugung, dass wir durch den Schmerz durchgehen müssen, um ans Licht zu kommen.
Ja.
Um ihn wirklich zu heilen.
Wie haben sich die Depressionen bei dir manifestiert? Also wie sah das bei dir aus?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe Zeiten gehabt, in denen ich unglaublich schlecht geschlafen habe. Ich war andauernd traurig, habe kaum Antrieb gehabt. Ich habe mich selber gehasst. Also das war halt auch immer so eine Mischung aus all den psychischen Krankheiten quasi, aus den Essstörungen und den Depressionen. Ich habe so unglaublich viel geweint und habe mich so alleine gefühlt und habe, glaube ich, sehr viel das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem dieses ständig unterwegs sein oder halt so dieses keine Ruhe zu finden, ne, durch die, was ich glaube, halt zurückzuführen auf die Schwangerschaft. Ich war halt sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe gefühlt jedes halbe Jahr woanders gelebt, obwohl ich halt meistens auch ich habe in Dortmund studiert und bin da trotzdem fast jedes halbe Jahr in eine andere Wohnung wieder gezogen und dann aber auch wieder ins Ausland und hier und da. Und ich war halt sehr, sehr, sehr viel unterwegs, um vor diesem Schmerz, vor dieser Traurigkeit, vor dieser Einsamkeit wegzulaufen.
Ja.
Und gleichzeitig war halt dieses, es war wie so eine schwere, schwarze Wolke, die irgendwie um mich rum war, in mir drin war. Und ich habe nie wirklich tief empfundenes Glück erlebt zu der Zeit. So, sondern ich war eigentlich nur am Hasseln, für meine Zukunft gelebt, nur Karriere orientiert gewesen und bin jeden Abend eigentlich aus der Bibliothek nach Hause gefahren, geweint und gesagt, ich hasse mein Leben. Ich weiß aber auch nicht, wie ich hier rauskommen soll.
Bist du in der Zeit noch zur Therapie gegangen?
Ja, viel. Also nicht die ganze Zeit während meines Studiums, aber schon häufiger und habe auch da fast die ganze Zeit über Antidepressiva genommen, aber auch damals tatsächlich von einem Arzt einfach nur verschrieben. Aber da war ich noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin froh, wenn ich halt einfach das Pflaster drüber kleben kann und vor allen Dingen, wenn ich halt einfach weiter leisten kann und weiter meine Einsen in der Uni schreibe.
Ja, Wahnsinn. Wie ging es weiter?
Ich studiert habe ich dann und ich war an einer Privatuni damals, habe BWL studiert und wollte Unternehmensberaterin werden. Bin auch da immer mit meinen Longchamp-Täschchen rumgelaufen und oft sogar wirklich im Hosenanzug in die Uni gegangen und war halt so, ja, ich war eine komplett andere Person als heute. Und wollte es gar nicht unbedingt wegen der Karriere machen, sondern, glaube ich, aus diesem unfassbaren Leistungsdruck heraus. Ich wollte mir selber was beweisen, ne? Und habe halt, wie gesagt, damals nur für meinen Lebenslauf gelebt. Ich habe alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer nur auf der Basis getroffen, macht das gerade Sinn oder nicht für meinen Lebenslauf? Kann ich das gerade machen, damit es nachher trotzdem noch gut im Lebenslauf aussieht? Und ich war halt komplett aus dem Kopf heraus gelebt. Dann habe ich kurz bevor, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hat meine Mama mich einen Abend angerufen, als ich gerade bei meinem damaligen Freund war und gesagt, Lisa, ich glaube, du musst nach Hause kommen, irgendwas stimmt mit Hannes nicht. Und Hannes ist mein Bruder. Und dazu ist vielleicht noch ganz kurz wichtig, dass Hannes immer komplett damals das Gegenteil von mir war. Der war... Ich glaube, ich kannte niemanden, der das Leben so geliebt hat wie er, der so happy war mit allem, der hat sich keine Gedanken gemacht, der war einfach, hat im Hier und Jetzt gelebt, hat irgendwie, ja, der war einfach happy und er hat immer gesagt, Lisa, du tust mir so leid mit dem, wie krass du dir Gedanken machst über dein Leben und wie sehr du unter dir selber leidest und ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und, Hannes hatte dann einen psychotischen Schub, also ganz, ganz, ganz krasse Wahnvorstellungen, schizophrene Vorstellungen und das war ein Abend, wo ich quasi jemanden gesehen habe, vor mir, den ich nicht kannte, also es war dann nicht mehr mein Bruder. Und er ist dann an dem Abend, haben wir ihn zwangseinweisen lassen auf eine geschlossene Station und da war er dann auch ein paar Monate, in denen wir quasi wirklich um sein Leben gekämpft haben, muss man so sagen, weil es war halt erst eine ganz, ganz, ganz schwere Psychose. Er dachte, wir werden alle verfolgt, also wir als Familie komplett und er müsste uns beschützen und dann, ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, weil es war wirklich sehr dramatische Dinge, die da irgendwie passiert sind und die Psychose war dann irgendwann weg nach 2 Monaten, aber dann ist er halt auch in ganz, ganz, ganz krasse Depressionen verfallen.
Ja.
Und er kannte das halt nicht. Er war immer der Allerstabilste, sage ich mal so, bei uns in der Familie. Ja, und dann haben wir eben versucht, irgendwie ihn aus dieser Depression wieder rauszubekommen und ich weiß noch, dass wir haben ihm dann Bilder mitgebracht von früher, wo er mit seinen Freunden am See war und haben ihm seine Lieblingslieder vorgespielt und er war halt die ganze Zeit in der Klinik und er hat irgendwann zu mir gesagt, also ich weiß noch, wir haben ihm dann, ich habe ihm ein Bild mitgebracht, wo er eben mit seinen Freunden am See ist und er hat da drauf geguckt und ihm sind die Tränen runtergelaufen. Aber er hat das gar nicht gespürt, diese Tränen. Und gesagt, Hannes, was ist los? Und er so, ich spüre gerade gar nichts, aber Lisa, ich halte es nicht aus. Ich sehe das, dieses Bild, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, an dieses Gefühl. Und er hat dann in diesen Monaten zweimal probiert, sich das Leben zu nehmen. Und im August 2012 hat das dann auch geschafft. Also er hat sich das Leben genommen.
In der Klinik?
Nicht in der Klinik, er war zu Hause für ein Wochenende, quasi wie man Belastungserprobung. Das war ja schon ein paar Mal. Da hat er das dann gemacht, hat sich vor den Zug geschmissen. Und das war für mich natürlich der absolute Turning Point so in meinem Leben. Ich bin dann tatsächlich sehr, sehr kurz danach, ein paar Monate danach, mit meinem damaligen Freund nach Australien gegangen, weil ich hatte das Gefühl, ich muss weg. Da war wieder dieses Gefühl, ich muss irgendwie weg, ich muss raus. Ich halte auch diesen Schmerz zu Hause nicht aus, meine Familie auch so zu sehen. Ich habe es immer nicht ausgehalten. Und bin dann, war dann, glaube ich, 5 Monate in Australien mit meinem damaligen Freund, aber auch ganz, ganz schwer depressiv und mit posttraumatischer Belastungsstörung und was nicht alles. Und bin dann halt wiedergekommen 2013 und dann ja zum zweiten Mal in die Klinik gegangen, auch nochmal für 3 Monate selber, wo da dann, glaube ich, so meine viele Dinge passiert sind.
Wahnsinn.
Ja.
Ist das denn vorher schon mal, also war das so ganz plötzlich mit ihm, also dass er da diesen diese Episode oder diesen Anfall hatte? Oder hat sich das irgendwie angekündigt? Also war das vorher schon im Raum?
Nee, überhaupt nicht. Das kam tatsächlich von jetzt auf gleich und man weiß natürlich nicht, wodurch es ausgelöst wurde. Bei ihm sind wahrscheinlich mehrere Dinge zusammengekommen, aber unter anderem durchs Kiffen. Und was halt da echt so tragisch dran ist, ist, dass er hat einen unglaublich stark kiffenden Freundeskreis eine Zeit. Ne? Ich meine, er war 22. Und er hat nie mitgekifft, weil er immer gesagt hat, ich brauche das nicht. Ich lasse euch das machen, aber ich brauche das irgendwie nicht. Der war irgendwie so cool mit sich selber und
krass.
Und war dann auch für ein Jahr in Neuseeland, bevor das passiert ist. Und hat da angefangen, ab und zu wirklich selten mal zu kiffen. Und es gibt halt, das wusste ich vorher auch nicht, es gibt so eine Disposition im Gehirn, die irgendwie 1% der Menschheit haben. Und wer diese Disposition hat, der, bei dem passieren halt solche Dinge. Das ist beim ersten, beim zweiten oder auch beim 100. Mal Kontakt mit Gras, mit Marihuana, halt zu einer Psychose kommen kann.
Wow. Okay. Hast du darauf eine Art spirituelle Sicht, wenn du so das Leben von deinem Bruder betrachtest?
Ja, also beziehungsweise auf all das, was passiert ist mittlerweile, aber jetzt auch erst im Nachhinein. Ich war halt früher überhaupt nicht spirituell, also da hatte ich auch überhaupt null was, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich glaube, dass mein Bruder für mich ein Lehrer war, um mir ganz viel über das Leben beizubringen, was ich aber erst leider Gottes nach seinem Tod verstanden habe. Oder meinst du mehr auf das Kiffen, auf Drogen an sich? Oder?
Nee, eher so auf sein Leben tatsächlich und auf die Rolle, die er vielleicht gespielt hat für euch alle.
Ja, es gibt einen Teil in mir, ich stelle mir weiterhin immer noch die Frage, worauf ich noch nicht 100% eine Antwort habe, inwieweit Suizid tatsächlich Teil eines Seelenplanes schon sein kann oder ist. Oder inwieweit das wirklich komplett unserem freien Willen unterliegt. Und daher struggle ich oft noch irgendwie so. War das quasi alles so geplant? War das auch das, was ich ganz früh schon gespürt habe? Mir wird irgendwann mal was Schlimmes passieren? Oder war das was überhaupt nicht so eingeplant war? Weißt du, also was, und eigentlich wären unsere Leben ganz anders verlaufen. Ich weiß nicht, vielleicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast.
Ja. Also grundsätzlich bei dem, was du so von ihm erzählt hast, kam mir halt sofort so der Gedanke, wow, er war so ein kleiner Engel für euch. Also weißt du, er hat so scheinbar ja so sehr sein Leben gelebt, dann natürlich aus menschlicher Sicht und auch aus Schmerzsicht, sage ich mal, ist es natürlich, kann ich mir gut vorstellen, dass da so eine Weigerung auch passiert, so was, aber er war so jung. Aber wer sagt, dass ein kürzeres Leben schlechter ist oder weniger wert ist als ein langes Leben? Und wenn er seine 22 Jahre so ausgekostet hat, dann war das vielleicht ein volles Leben. Und war es genau das, was er hier machen wollte? Und er scheint für mich da sehr schon, also du hast ja auch gesagt, er war so sehr bei sich und in Ordnung mit sich. Vielleicht war das seine Rolle hier. Vielleicht sollte er, auf der einen Seite hat er sein Leben gelebt und er hat euch gezeigt, wie man vielleicht leben kann. Und dann hat er euch aber wachgerüttelt, weil ihr es nicht verstanden habt. So. Oder ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern ist, aber für dich war es ja ein großer Turning Point. Und klar, das Ego kann sich denken, so ja, wer bin ich, dass mein Bruder für mich hier geht? Aber ich glaube halt schon, dass wir alle irgendwie Seelenverträge haben und es alles genau so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und ich glaube wirklich aus Metaebene nicht, dass es irgendwie weniger wertvoll war, weil er nur 22 Jahre hatte. Weil wenn du 70 Jahre unbewusst lebst und nur für Leistung, dann ist vielleicht 22 volle, ausgekostete Jahre viel mehr wert in dem Sinne. Und ja, aber klar, wenn man in den anderen Schuhen steckt, kann ich mir total gut vorstellen, dass es auch eine andere Sicht ist. Ich will mich da gar nicht drüber erheben, dass ich weiß, wie das sein muss. Und zu deiner Frage, das Ding ist, ich glaube, wir kommen so ein bisschen als Menschen oder als Seele in menschlicher Form auf diese Erde, um eben bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich glaube aber auch, ich glaube, dieses lineare Denken ist gar nicht so spirituelle Sicht, wie wir manchmal, also wenn du sagst, ja, dann ist es jetzt so verlaufen, aber hätte es anders verlaufen sollen. Ich glaube, das ist ein total menschlicher Gedanke. Also so dieses, alles kommt nacheinander und es gibt nur eine Wahrheit. Vielleicht passieren ja all diese Dimensionen auch gleichzeitig. Und das ist auch was mein Verstand überhaupt nicht greifen kann. Der denkt sich immer noch so, was erzählst du da? Aber irgendwie resoniert es halt mit so einer tiefen Wahrheit in mir, dass wir sowieso alle Erfahrungen gleichzeitig machen und dass er auch zwar diese Rolle gespielt hat, aber bestimmt auch andere Rollen gerade gleichzeitig spielt und halt immer da ist, aber dass das eine Wahrheit war, die er ausgelebt hat und die jetzt bestimmte Konsequenzen auch wieder in deinem Leben hat, aber er ist trotzdem da.
Ja, das ist schön, wie du das beschreibst. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das heutzutage so annehmen kann. Hättest du mir all sowas vor, ich glaube, ja, wie lange ist das jetzt? Das war 2012, sieben Jahre ist das her. Hättest du mir das irgendwie vor 4 Jahren oder so gesagt mit den Worten, ich glaube, ich hätte jetzt gerade sofort hier aufgelegt. aber einfach aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, ich war halt damals, hatte überhaupt keine spirituelle Sichtweise auf die Dinge. Ich war komplett verkopft und ich weiß sogar noch, als ich an dem Tag vor seiner Beerdigung war, ein Seelsorger bei uns und ich habe den halt gefragt, so, wie mache ich das morgen am besten? Bei der Beerdigung, was mache ich morgen am sinnvollsten, um halt wirklich diesen Prozess so gut wie möglich zu durchlaufen, dass ich jetzt so gut wie möglich bei der Beerdigung halt wirklich abschiebe.
Leistungsdruck in der Trauer.
Ja, absolut. Und das war halt für mich, das war so signifikant irgendwie. Ne? Ich war so krass verkopft und habe durch, ich fand das so ein schönes Bild mit dem, was du gerade sagtest, dass er wie so ein Engel für uns war, weil ich habe danach auch erstmal recht unbewusst, glaube ich, viele seiner Eigenschaften übernommen. Und meine Mama hat dann eine Zeit lang gesagt, boah, Lisa, du musst jetzt nicht Hannes Leben weiterleben. Mhm. Ich habe halt komplett zu 100% habe ich meinen Lebensstil halt verändert. sehr viel so dieses, ich mache jetzt keine Pläne mehr, ich mache jetzt irgendwie nur noch Dinge, die mir Spaß machen und scheiß auf meinen Lebenslauf und so. Und was ich aber nur machen konnte, glaube ich, weil er, wie du gerade auch gesagt hast, mir quasi gezeigt hat, wie das geht und wie so ein Leben funktioniert.
Er hat dir auch die Chance gegeben, mal komplett ins Gegenteil zu gehen und danach vielleicht deinen Weg zu finden. Weil auch das Extrem ist ja nicht du. Das ist ja das, was du dann angenommen hast. Aber ich habe immer wieder schon festgestellt, auch in meinem Leben, dass ich immer, wenn ich in einem Extrem war, danach das andere leben muss, um mich dann wieder in meiner Balance einzufinden. Und er hat den Raum gemacht, dass du diese Rolle einnehmen durftest. Ja, also es ist für mich so, wenn etwas so krass aus dem Nichts kommt, ne, das ist so erst von dem einen Extrem in das andere irgendwie, von diesem völlig vollen Leben in dieses völlig andere Welt getaucht. Und das ist für mich so, das ergibt so wenig Sinn für sein Leben, dass ich mir denke, das war nicht für ihn. Aber es ist auch nur mein Gedanke. Also es kann auch völlig falsch sein. Ich kenne ja auch nur einen kleinen Teil der Story. Aber es war bei mir halt direkt so da. Ja, das hat er ja nicht für sich gemacht. Es war nicht sein Schmerz. Er hat Platz gemacht für das, was ihr brauchtet. Und dafür war er irgendwie da. Das war so ganz präsent bei mir, wenn du das erzählst.
Ja, und ich weiß halt für mich mittlerweile auch, dass er halt einfach da ist, auch jetzt die ganze Zeit. Und ich fühle mich so verbunden mit ihm, wie ich das leider Gottes zu Lebzeiten nie getan habe, weil wir eben so unterschiedlich waren. Aber ich bin so dankbar für all die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren dadurch auch machen durfte und die Entwicklung, die ich halt gemacht habe.
Ja. Ich habe mal von Oprah ein Interview gehört mit Deepak Chopra. Und das ist eins, das habe ich, glaube ich, 18 Mal angehört, weil ich es so geil fand. Also bla 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 of Harmony, Oprah's Super Soul Podcast, kann ich euch nur empfehlen. Also das war so ein geiles Gespräch. Das hat mich einmal an einem Tag so berührt, dass es meinen kompletten Blick wieder verändert hat und alles wieder geöffnet hat und ich plötzlich wie Bliss durch die Welt gelaufen bin. Also weil es so die Wahrheit des Lebens aufgezeigt hat und mich wieder wachgerüttelt hat. Das hat mich total begleitet. Und sie hat in dem Podcast unter anderem eben so gesagt, ja, mein Hund ist jetzt gestorben vor ein paar Wochen. Und ich war halt zuerst total am Boden zerstört. Und dann habe ich halt alles versucht anzuwenden, was ich glaube mittlerweile zu wissen, auch so im spirituellen Kontext. Und da meinte sie so, ja, ich habe das Gefühl, es ist total komisch, aber seitdem er gestorben ist, bin ich ihm noch näher als vorher und ich spüre ihn noch viel mehr als vorher. Wie kann das sein? Und da meinte Deepak halt, weil wenn du jetzt mit ihm Kontakt aufnehmen willst, dann gehst du nach innen und das ist da der Ort, wo er schon immer war.
Oh.
Ja, ich hatte auch so richtig Gänsehaut in dem Moment, weil es so auch so zeigt und es macht mir auch irgendwie so Hoffnung, weil es ist echt krass. Ich weine momentan ständig, weil ich so mit meiner eigenen Verlustangst konfrontiert werde. Ich habe ungefähr jedes Mal Podcast-Gäste, die irgendeinen Menschen verloren haben, der ihnen nahesteht. Also es ist schon richtig auffällig geworden in letzter Zeit. Und sehe plötzlich irgendwelche Interviews mit Leuten darüber oder irgendwelche Filme und habe das Gefühl, dass das irgendwie, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das mich darauf vorbereiten soll, dass das passiert, sondern eher, dass ich diese Angst auflöse endlich. Also weil es so krass mich eingenommen hat, dass ich endlich hinschaue und mir diese Angst auch anschaue und diese Geschichten, wie du sie auch erzählst, dass du ihm jetzt so nahe bist, das gibt mir irgendwie Hoffnung für mich, dass ich diese Angst auch wirklich irgendwie damit Frieden schließen kann mehr. Und eben weil wir vielleicht, das ist so typisch dieses menschliche versus unsere wahre Essenz und Verbundenheit, dass wir echt oft erst einen Menschen in Materie verlieren müssen, um ihn wirklich zu spüren, weil wir dann endlich an den Ort gehen, wo es schon immer war. Diese Verbundenheit schon immer war. Und wo wir aber auch hingehen können, wenn wir natürlich mit den Menschen noch in Materie zusammen sind.
Ja, und gleichzeitig ist es halt auch ein wir dürfen durch sowas lernen, uns von uns selber zu lösen, also uns von diesem menschlichen Bewusstsein quasi zu lösen und so immer wieder bewusst, uns immer mehr bewusst zu werden, dass wir so viel mehr sind, weil auf menschlicher Ebene dieser Schmerz, der ist fast nicht aushaltbar. Also das ist fast nicht aushaltbar, dieser Schmerz, den eigenen Bruder zu verlieren auf so eine Art und Weise und auch für meine Eltern, das eigene Kind zu verlieren. Und dieses Vermissen, das ist so unfassbar groß. Das ist so groß. Und dieser Wunsch danach, einfach ihn nochmal in den Arm nehmen zu können und mit ihm sprechen zu können und ihm auch jetzt so erzählen zu können, so, hey, boah, Hannes, guck dir mal an, wie sich mein Leben verändert hat. Hättest du das jemals für möglich gehalten? Das ist so groß auf der menschlichen Ebene. Und dann halt dadurch immer wieder sich bewusst zu machen, hey, auf der menschlichen Ebene ist das gerade nicht mehr möglich, aber wir sind eben auf so einer anderen, so viel höheren, quasi auf einer bewussteren Ebene miteinander verbunden und im Endeffekt ja sowieso eins. Aber das ist halt ein krasser Akt der Balance quasi und auch immer wieder das ins Vertrauens gehen und im einen Moment diesen Schmerz zulassen auf der menschlichen Ebene und sich dann aber auch wieder bewusst machen, ja, das ist auf der menschlichen Ebene gerade da, aber das andere ist viel, viel allumfassender.
Ja, so schön. Ich bewundere dich total. Ich bewundere jeden Menschen total, der durch solche Zeiten gegangen ist und so mit so viel Sinn da wieder rauskommt. Das ist wunderschön, vor allem, weil es eben das ist, was du sagst. Auf der einen Seite gilt es nicht damit, weil es ist bestimmt auch eine Gefahr da, dass man sich dann so im Spirituellen verfängt, weil man den Schmerz nicht spüren will. Also diese Balance ist super wichtig, weil wir ja auch auf diese Erde gekommen sind, um Menschen zu sein, um Menschen zu spielen. Also wir sind ja nicht hier, um dann abzuheben, sondern wir sind hier, um uns immer wieder zu erden und auf dieser Erde zu sein und diese Erfahrung wirklich voll auszukosten. Und zwar mit all ihren lebendigen Gefühlen und Emotionen. Und gleichzeitig aber uns nicht in diesen Gedankenspiralen zu verfangen, die uns dann eben in das tiefe Loch ziehen und halten. Also auf der einen Seite wirklich mit dem Schmerz sein, aber vielleicht auch diese Stimme im Kopf haben, die weiß, es ist aber viel mehr da und wir sind verbunden.
Ja.
Und sich nicht in diese Downward Spiral ziehen zu lassen.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass es auch damals wichtig war, dass ich halt überhaupt nicht spirituell war, als ich diesen spirituellen Ansatz gar nicht hatte. Oder was heißt gut, aber es war, also auch das wird ja seinen Sinn gehabt haben. Ich bin ja dadurch erst dazu gekommen und ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal überhaupt von dem Begriff Medium gehört habe. Eine Freundin von mir hatte mir damals eine Session geschenkt, also bei jemandem, ne, der eben sich mit der geistigen Welt verbindet und dann channeln kann, also Informationen aus der geistigen Welt für uns Menschen überbringen kann, Botschaften überbringen kann. Eine Freundin hatte mir eine Sitzung da geschenkt und ich so, hä, was ist ein Medium? Ich kenne nur so Fernsehen und so und Zeitschrift. Also ich war, was meinst du mit Medium? Und dann bin ich da halt einfach mal hingegangen und sie hat dann in dieser Stunde Kontakt zu Hannes eben hergestellt. Und das war für mich so krass, weil ich sowas noch nie erlebt hatte. Also für mich ist all dieses Ganze mit Energien und Spiritualität, das ist halt wirklich noch neu im linearen Sinne. Ne? Also ich bin seit 2,5 Jahren beschäftige ich mich damit. Das war so krass und ich habe so eine Angst davor auch gehabt, in so andere Welten abzudriften. Das, was du gerade beschrieben hast, dieses Abheben und irgendwie den Kontakt zu diesem Menschlichen zu verlieren und verrückt zu werden.
Ja, du hast ja auch das bei deinem Bruder gesehen, ist ja super normal. Und wahrscheinlich hast du in diesen Kliniken auch noch ganz andere Sachen gesehen.
Ja,
Also auch diese Schattenseite von nicht mehr im Hier und Jetzt menschlich sein.
Ja, absolut.
Kann ich voll verstehen, ja.
Absolut. Aber mittlerweile bin ich halt sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die andere Sichtweise auch habe und diesen anderen Zugang.
Hat dir das geholfen, diesen Kontakt aufzunehmen durch dieses Medium?
Ja, weil das hat, ich glaube, das war vor allen Dingen nochmal ein ganz wichtiger Türöffner dafür, dass ich mich diesem Konzept der geistigen Welt oder halt generell den Energien, dem Universellen noch mehr öffne. Das war für mich vor allen Dingen krass, weil sie so viele Dinge gesagt hat, die sie einfach nicht wissen konnte. Und es war für mich wie so ein, ich weiß noch, ich habe danach sofort ein Zugticket zu meinen Eltern gebucht. Die wohnen 3,5 Stunden von Hamburg entfernt. bin hingefahren. Ich habe nur geheult 3 Tage lang, weil ich nicht darauf klargekommen bin. Ich saß weinend vor meinen Eltern und gesagt, ich habe jetzt den Beweis, dass es alles noch gibt und dass es die geistige Welt gibt und dass es noch so viel anderes gibt. Und ich habe jetzt den Beweis und hier, ich habe das sogar aufgenommen, aber ich hatte das damals aufgenommen. Ja, für mich war das wirklich so ein Beweis, der erste quasi richtige Beweis, den ich bekommen habe dafür, dass es diese andere Welt halt auch noch gibt. Und darum war das unglaublich wichtig und hilfreich für mich. Ja.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert, auf diese Aufnahme?
Die konnten damit nichts anfangen.
Okay.
Verständlicherweise irgendwie, weil die wissen halt, dass ich war halt immer das labile, instabile Kind, die sich halt auch schnell mal in irgendwelchen Dingen verloren hat und die haben halt einfach, glaube ich, unglaublich Angst gehabt um mich in dem Moment, dass ich eben abdrifte. Und
ja, ich kann es so verstehen auch.
Total, ich auch. Für mich war das damals halt echt schrecklich, dass die es nicht verstanden haben, weil für mich war das so, ich habe eine Nachricht für euch von Hannes, so. Hannes geht's gut, so. Und
die haben aber ich kann mir auch total verstehen, wie das auf die gewirkt haben muss, wenn die schon mal miterlebt haben, ne? Wow.
Ja, voll. Die haben nur gesagt, Lisa, geh da nie wieder hin. Mittlerweile war meine Mama selber da.
Ach, wow.
Die hat sich total geöffnet dafür. Ja, super, super schön. Das war eine von sehr vielen interessanten spirituellen Erfahrungen, die ich irgendwie dann machen durfte. Und wie gesagt, alles noch so neu und wie so ein kleines Kind irgendwie an Weihnachten. So, das ist alles so spannend.
Dieser Weg. Und war dann sozusagen dieser Suizid für dich der Wendepunkt, wo dann diese Bewusstseinsöffnung kam für dich? Oder?
Nee, ich glaube, das war der Anstupser. Damit ist es quasi angestoßen worden, aber es gab tatsächlich einen Moment, in dem der für mich so ganz, ganz bewusst noch ist. Und zwar war das Anfang 2014. Da war ich gerade noch in der Klinik und kurz davor entlassen zu werden. Also nach dem Tod von Hannes. Und ich glaube, eine Woche später sollte ich entlassen werden. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meiner Mama, dass sich meine kleine Cousine auch das Leben genommen hat in der Nacht.
Wow.
Und ich weiß, und dann bin ich, ich bin dann länger in der Klinik noch geblieben. Ich bin zur Beerdigung gefahren. Sie ist halt direkt gegenüber von meinem Bruder dann beerdigt worden. Das heißt, die liegen quasi Kopf an Kopf aneinander auf dem Friedhof. Und das war für mich, das war so, so surreal und so einfach so, so furchtbar, und ich bin dann kurz nach der Beerdigung zurück in die Klinik gefahren und saß wirklich komplett apathisch und gleichzeitig irgendwie schreiend auf dem Boden bei mir in dem Zimmer und war kurz davor tatsächlich auch mir das, also auch zu gehen, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, damit zu leben. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich lernen will, damit zu leben, mit diesem Verlust und mit all dem, was das auch mit meiner Familie gemacht hat, was das mit mir macht. Und wir waren halt zu viert, ne? Also 4 Cousins und Cousinen und 2 davon hatten sich halt jetzt das Leben genommen. Und dann war es auf einmal so eine reale Option, das auch zu tun. Und ich war kurz davor und dann kam halt irgendeine Stimme in mir, die war auf einmal so stark da und ich weiß noch genau, wie ich auf diesem Boden saß und es ganz laut in mir gesagt hat so, doch Lisa, du willst das, du willst lernen, damit zu leben, aber das wird für dich Kampf bedeuten, das wird unglaublich anstrengend, du wirst dich quasi zurück ins Leben kämpfen müssen. Und wenn du das tust, dann möchte ich ab jetzt ein Leben leben, das mich glücklich macht und dass es quasi wert ist, diesen Kampf durchzumachen. Und das war der Wendepunkt, weil ich von dem Tag an, also zu der Zeit habe ich, glaube ich, mich 10-mal am Tag übergeben, also wegen der Bulimie, habe Antidepressiva genommen, weil ich war völlig am Boden und ich habe von jetzt auf gleich aufgehört, mich zu übergeben, von jetzt auf gleich ganz normal wieder angefangen zu essen und halt entschieden, ich werde ab jetzt nur noch Dinge tun und Entscheidungen treffen, die das Potenzial haben, mich glücklich zu machen. Und diese Entscheidung hat halt alles für mich verändert. Ich hatte, wie gesagt, vorher ja nur immer danach gelebt und gehandelt, was irgendwie Sinn macht. Und dann wirklich diese Entscheidung getroffen, ich werde ab jetzt meinem Herzen folgen. Und auch das war damals für mich noch nicht so spirituell, sondern es war einfach so, ich mache das jetzt einfach. Dann bin ich nach Hamburg gezogen ohne Job, hatte keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich wusste aber, ich möchte gerne in Hamburg leben, habe hier überall so Zettel an die Ampeln gehangen, so von wegen, Leute, ich bin neu in Hamburg, ich habe ganz viel Zeit, ihr habt ganz viel Geld, wollen wir nicht tauschen? Ich mache alles für euch. hab so mega bekloppte Jobs irgendwie angenommen eine Zeit lang und habe dann irgendwie von einem Job zum nächsten und mich irgendwie lang gehangelt und hab halt immer geguckt, was gerade das ist, was mir Freude macht und was mich erfüllt. Und hab dann anderthalb Jahre, das war die längste Anstellung tatsächlich, die ich jemals hatte, anderthalb Jahre im Vertrieb gearbeitet und war dann auch wieder nicht glücklich, hab dann gekündigt einfach so out of the blue und bin nach Kolumbien geflogen 2017. Ohne zu wissen, was ich da will, wann ich wiederkomme, wie ich mich finanzieren soll. Aber ich hatte halt einfach diesen Herzensruf. War dann ein halbes Jahr da und habe dann angefangen, habe The Secret gelesen. Habe das erste Mal von Energien und Energiearbeit und so gehört. Und dann waren die letzten, eigentlich seit 2017, waren halt echt verrückt. So viel Wachstum und so viele spirituelle Erfahrungen oder so viele Erfahrungen, die mein Verstand nicht greifen kann, aber mein Herz irgendwie halt einfach aufblühen lassen.
Ja. Wahnsinn. Oh, so schön, deine Geschichte zu hören. Ich könnte den ganzen Tag zuhören.
Danke.
Ja, ich glaube, dass da ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz viel Kraft draus ziehen können, weil so viele auch gerade mit Essstörungen und Depressionen zu kämpfen haben, die mir folgen oder meine Inhalte lesen, hören. Deswegen, ja, ich glaube, dass es ganz, ganz viel Kraft schenkt, weil wir, glaube ich, wenn wir in dem Loch sitzen, so wenig Sinn darin sehen und uns ja auch immer wieder fragen, wozu das Ganze? Aber es zeigt mir auch so gut, dass es so eine Entscheidung einfach braucht. Also ich hatte auch in meinem Mentoring schon mal ein, zwei Frauen, wo ich das Gefühl hatte, es bringt gar nichts, mit denen jetzt über ihre Themen zu sprechen. Die müssen sich erstmal entscheiden, dass sie leben wollen.
Ja. Ja. Absolut. Und ich habe ganz lange irgendwie gedacht, wie kann ich quasi diese Erfahrung, die ich gemacht habe und diesen Moment, wie kann der anderen weiterhelfen? Weil für mich war das eine ganze Zeit lang so, ja, also das, was für mich der Turning Point war, dass mein Bruder sich umgebracht hat und meine Cousine. Das hat mein Leben verändert. Aber ich kann ja nicht anderen sagen, so übrigens, ich glaube, es müssen erst so furchtbare Dinge in deinem Leben passieren, damit du wirklich auch was veränderst. Und ich glaube nicht, dass das so sein muss. Bei mir musste es scheinbar so sein, um diese Entscheidung zu treffen, um halt so tief in diesem Schmerz zu sein, um mich auch zu trauen, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es das nicht braucht. Ich brauchte es, aber ganz viele andere brauchen es nicht. Aber im Endeffekt braucht es diese Entscheidung. Diese Entscheidung, ja, ich möchte glücklich sein und sich auch selber zu erlauben, glücklich zu sein und wirklich zu leben.
Ja. Witzig, du hast gerade zwei Fragen beantwortet, die ich mir sogar aufgeschrieben hatte. Eine einfach so.
Okay, schön.
Ja, es ist wirklich so. Ich merke das immer wieder alleine auch. Und ich hatte jetzt vielleicht nicht so mega so krasse Depressionen. Also meine Depressionsstufe war, glaube ich, jetzt definitiv nicht so hoch wie deine vielleicht damals. Aber auch bei mir hat es eine Entscheidung gebraucht. Ich war zwar nicht an dem Punkt, wo ich mir das Leben nehmen wollte, aber ich habe mich angefangen, sehr wohl in der Dunkelheit zu fühlen. Mhm. Und es war meine Komfortzone. Und die Depressionen hatten bei mir einen ganz bestimmten Zweck, den sie erfüllt haben. Und zwar in meinem Fall war es, ich konnte alle Verantwortung abgeben, konnte alles absagen und konnte ja die Last von meinen Schultern nehmen und mich in meiner Dunkelheit verkriechen. Und immer wieder, wenn ich an einen Punkt kam, wo mir alles zu viel wurde, habe ich diese Tür gewählt, zur Dunkelheit. Weil ich dann wusste, ich kann wieder alles von mir ablegen. Und habe mich damals dann auch irgendwann gefragt, ja, was brauche ich denn im Innen und Außen, um die Depression nicht mehr als Strategie zu benutzen, um das wirklich mal so zu sehen. Wann wird Depression für mich überflüssig? Und Jill, kennst du ja wahrscheinlich auch, Jillicious Journey. Sie hat damals einen Satz gesagt, der mich noch heute begleitet und meinte, Corinna, du kannst dich nicht nur in die Dunkelheit fallen lassen, du kannst dich auch ins Licht fallen lassen. Oh, ja. Ja, das war wirklich was, was mich total, also das begleitet mich als Bild auch total. Und sie meinte eben auch über sich, sie musste entscheiden, die Tür zur Depression zu schließen und zu vertrauen, dass sie auch ohne diesen Rückzugsort sich sicher fühlen kann und helle Orte der Sicherheit finden darf in sich. Und ich habe halt für mich dann auch festgestellt, um die Depression nicht mehr zu brauchen, muss ich lernen, erstens so nah bei mir zu sein, dass ich meine Bedürfnisse erkenne und sie dann auch in völliger Klarheit zu kommunizieren und meine Bedürfnisse auch aussprechen zu können und in Liebe Grenzen setzen zu können, Nein sagen zu lernen. Und ich musste meinen Antrieb im Leben hinterfragen. Also will ich immer noch dahin rennen, unbedingt Anerkennung bekommen zu wollen, weil dann fällt es mir sicherlich immer wieder schwer, auch Grenzen zu setzen. Oder warum lebe ich eigentlich? Was will mein Antrieb hier sein? Was könnte ich stattdessen ab jetzt als Basis nehmen, um Entscheidungen zu treffen? Das hast du ja vorhin auch so schön gesagt. Deine Basis war, ist es sinnvoll für meinen Lebenslauf, ja oder nein? Hm. Und mittlerweile frage ich halt eher so Sachen wie, wenn ich jetzt in Fülle bin, würde ich diesen oder diesen Weg wählen? Wenn ich jetzt aus der Liebe heraus handle, würde ich diesen oder diesen Weg wählen? Und merke, dass es halt dann manchmal auch bedeutet, den nicht harmonischen Weg zu gehen oder Nein zu sagen oder zu anderen Dingen Nein zu sagen, um zu mir Ja zu sagen.
Ja. Ja. So schön, so schön. Und du hast gerade auch noch was Wichtiges gesagt. Und ich hatte vorhin ja, um den Loop zu schließen, gesagt, ich komme nochmal auf die Familienaufstellung zurück mit den Fehlgeburten. Weil diese Entscheidung, die Depression loszulassen oder dich eben nicht ins Dunkel fallen zu lassen, sondern ins Licht fallen zu lassen, das klingt ja erstmal so simpel, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe für mich aber irgendwann gemerkt, da steckt irgendwie noch so viel hinter oder irgendwas, was mich halt zurückhält und was mir das quasi nicht erlaubt. Und ein Schlüsselpunkt war tatsächlich dann diese Familienaufstellung, wo ich die Fehlgeburten und meinen Bruder aufgestellt habe. Und für dieser Moment, als ich die drei, die saßen mir dann gegenüber, quasi eben auf der anderen Seite und ich hier, ich habe so ein tiefes Gefühl gehabt von, ich darf gar nicht, ich bin die Einzige, die überlebt hat und ich darf eigentlich gar nicht glücklich sein.
Ja.
Kann das sein, dass meine drei Geschwister tot sind und ich die Einzige bin, die noch lebe? Und ich habe so ein unfassbares Gefühl von Schuld empfunden und so viel Schwere und so viel Last. Das war mir ja vorher nicht bewusst, aber das war halt was mich zurückgehalten hat und was mir nicht erlaubt hat, überhaupt wirklich gesund zu sein und wirklich glücklich zu sein, zu 100%. Darum glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir mit uns arbeiten, an uns arbeiten und immer mehr auch uns der Dinge bewusst werden. Denn nur wenn wir uns Dinge wirklich bewusst sind, können wir dann Entscheidungen treffen. Möchte ich das hinter mir lassen oder möchte ich da noch dran festhalten, weil es mir für irgendwas noch dient? Gefühlt ist es bei mir zumindest so, kann ich Entscheidungen nicht treffen, wo andere sagen, es ist so leicht, sich einfach für Licht oder Dunkelheit zu entscheiden. Und ich merke bei mir immer wieder, irgendwelche Dinge sind noch da, die mich zurückhalten oder die mir diese Entscheidung nicht ermöglichen. Hm. Und dann nicht daran zu verzweifeln, so ich kann diese Entscheidung nicht treffen, sondern dann halt zu gucken, was ist das denn? Was ist das, was mich noch zurückhält?
Ja. Ja, wahnsinnig wichtiger Impuls. Vor allem dieses Verteufeln bringt ja nur noch mehr Widerstand, anstatt mit sich zu arbeiten und empathisch zu sein, zu schauen, okay, ich kann das gerade nicht. Was hält mich da ab und wie kann ich da Liebe hinbringen und alles mit Liebe ausfüllen, sodass sich alles in Liebe verwandelt. Gar nicht etwas wegdrücken oder wegradieren, sondern eher mit Liebe überschütten und ja, erwärmen, ja. Erreichen.
Und da ist mir tatsächlich auch noch wichtig, dass auch wenn wir Dinge mit Liebe überschütten oder mit Liebe ausfüllen, heißt das ja nicht, dass sie sich sofort gut anfühlen müssen.
Nein, ja.
Ne, weil es ist so, den kennst du ja, das kennst du wahrscheinlich auch, diesen Trend irgendwie so happy, nur happy Vibes und happy
thoughts. Ja, das ist überhaupt nicht meins.
Positiv denken. Nee, es war eine Zeit lang mein Weg und ich bin da auch ganz, ganz dankbar für, aber mittlerweile weiß ich halt, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Leid und Traurigkeit zum Beispiel.
Ja.
Oder zwischen Leid und Schmerz.
Ja, das sage ich immer, das ist mein Spruch.
Ja, okay.
So schön.
Oh. Okay, dann haben deine Podcast-Hörer ihn wahrscheinlich auch schon gehört. Dann habt ihr ihn wahrscheinlich schon gehört, dann brauche ich ihn jetzt gar nicht ausführen. Aber wo du es gerade sagtest, du hast so viel geweint in der letzten Zeit. Ich habe, glaube ich, die letzten 3-4 Wochen so viele Tränen vergossen, weil bei mir gerade so viel Traurigkeit da ist und so viel Schmerz von Dingen, die ich aber verstehe und wo ich weiß, das ist gerade da, um geheilt zu werden. Und das mit Liebe überschütten heißt nicht, dann halt da rauszugehen oder halt zurückzugucken, wie kann ich irgendwas tun, damit es mir wieder besser geht, in Anführungsstrichen, sondern wie kann ich mir genau das gerade geben, was es braucht, damit ich das gerade ausleben kann.
Ja, präsent sein, das meine ich mit Liebe, genau.
Ja.
Also du hast es wunderschön beschrieben. Da sein, mit dem Schmerz sitzen, in Liebe.
Ja,
genau. Aber wie gesagt, Liebe ist nicht immer der Weg der Harmonie oder des Happy-Seins. Also deswegen finde ich den Begriff glücklich sein auch so schwierig, weil er so mit fröhlich sein assoziiert wird. Dabei ist es für mich eher ein Zustand der Annahme.
Ja, ja. Annahme, auch ganz wichtiger Punkt.
Ja. Was mich mal so interessieren würde, weil du ja schon auch viel jetzt von psychischen Krankheiten gesprochen hast, hast du da eine gewisse Sicht drauf? Glaubst du, dass es sowas überhaupt gibt? Also weißt du, so aus spiritueller Sicht frage ich mich das immer wieder, gibt es, weil psychische Krankheiten auch oft so ein Stempel sind in dieser Gesellschaft, so du hast das und du hast das jetzt für immer. Und ich frage mich immer, gibt es da nicht auch einen seelischen Grund, ja, für? Hast du da schon mal so drüber nachgedacht oder für dich Antworten gefunden?
Drüber nachgedacht, definitiv. Mit Antworten finden bin ich sowieso immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich halt merke, wie rasant diese auch meine eigene Entwicklung ständig gerade weitergeht und wie schnell ich neue Sichtweisen auf Dinge bekomme und einfach wieder ein anderes Bewusstsein für Dinge bekomme. Daher bin ich immer so, ja, ich habe jetzt die Antwort gefunden. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es sind erstens zwei Dinge, also zwei unterschiedliche Dinge. Einmal, gibt es diese Krankheiten überhaupt? Und dann dieser andere Punkt, oder gibt es vielleicht auch einen Grund dafür, dass unsere Psyche in manchen Situationen so ist, wie sie ist? Krankheiten sind ja generell Dinge, die wir als Menschen irgendwie definiert haben. Und auch, es gibt ja gerade für psychische Erkrankungen sehr, sehr viele Punkte, die man erfüllt haben muss. Da gibt es ja Kriterien. Das heißt, es gibt ja, wie du es auch schon gerade sagst, sehr viele Labels. Ich persönlich struggle da auch gerade tatsächlich mit, weil ich würde es auf der einen Seite schon als Krankheit, nee, ich glaube, ich will es eigentlich nicht mehr als Krankheit bezeichnen. Ich verstehe, dass es in dem System, in dem wir sind, wichtig ist und auch in manchen Situationen vielleicht auch richtig ist, es als Krankheit zu beschreiben, damit die Menschen bereit sind, es zu heilen.
Ja.
Oder zu sehen, hey, es braucht irgendwie, ich bin krank, aber ich will wieder gesund werden.
Ja.
Ich finde es erstens unverantwortlich, wie schnell damit irgendwie um sich geworfen wird quasi. So mit, ja, ich habe irgendwie jetzt eine Depression, ich habe jetzt diese, ich habe jetzt das. Oder wie schnell es auch diagnostiziert wird von Ärzten, obwohl es vielleicht einfach gerade eine Phase der Trauer ist oder der Traurigkeit ist. Und auch da sind wir wieder an diesem Punkt, ja, was ich gerade auch meinte, Leiden und Schmerz und Traurigkeit, das sind unterschiedliche Dinge, genau wie Trauer nicht gleich Depression ist oder Schmerz irgendwie aufgrund von einem Verlust oder aufgrund von irgendwas anderem hat nichts mit Depression erstmal zu tun. Also ich habe da keine klare Antwort, aber auch auf die Frage, ob das aus spiritueller Sicht irgendwie sinnvoll ist oder wir das brauchen, ja, auf jeden Fall. Also auch das sind Dinge, die wir uns, glaube ich, ausgesucht haben, die wir uns für unsere menschliche Erfahrung, die wir hier gerade machen, aussuchen, um da durchzugehen und auch um durch diese Dunkelheit durchzugehen, um dann halt das Licht umso heller quasi wahrnehmen zu können.
Ja, total. Ja, schön, was du sagst. Also genauso sehe ich das ja auch mit den Krankheiten. Auf der einen Seite gibt es, wie wir vorhin auch beide schon gesagt haben, Fälle, in denen es ist ganz wichtig, das überhaupt erstmal anzuerkennen, um es anzunehmen und um es zu sehen. Auf der anderen Seite kann es einen in einen Käfig sperren, wenn man eben glaubt, man kommt da gar nicht mehr raus oder man ist jetzt bestempelt und das bleibt jetzt für immer so. Und da kann man halt mal schauen, wo man sich selbst gerade befindet oder wo ihr euch gerade befindet, wenn ihr mit sowas ja gerade beschäftigt seid, sag ich mal. Und dann mal zu schauen, okay, wo darf die Öffnung geschehen? Überhaupt anzuerkennen, dass ich da was habe, wo ich auch Hilfe einfordern darf. Oder dass ich vielleicht aufbreche, auch weil wir, glaube ich, psychische Krankheiten dann auch oft, aber auch normale, also körperliche Krankheiten als Ausrede nehmen, weil wir dann wieder die Verantwortung auf die Krankheit geben, anstatt vielleicht an einem Punkt zu sein, wo wir sagen, so, jetzt bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen und diese Krankheit, dieses Label zu öffnen und zu schauen, vielleicht bin ich auch noch mehr als die Krankheit.
Ja, absolut. Und gleichzeitig finde ich es halt sehr, sehr wichtig, dass immer mehr Akzeptanz auch dafür geschaffen wird. Also, und dass auch ihr Zuhörer, wenn ihr das Gefühl habt, dass da bei euch, dass ihr irgendwie gerade Hilfe braucht, dass ihr euch Hilfe sucht, und halt nicht so, ja, ach, das wird schon irgendwie, also das ist jetzt vielleicht auch gar keine Krankheit und das, ich muss da jetzt alleine durch, sondern dass wir immer mehr Offenheit und Akzeptanz wirklich auch für diese Themen finden, weil ich meine, es gibt viele psychische Krankheiten, die ja tatsächlich auch auf körperlicher Ebene, also auf körperlicher Ebene sich manifestieren, auch Depressionen, das sind ja tatsächlich Stoffwechseldinge, die da im Gehirn passieren, wo es schon wichtig ist, da das auch nicht irgendwie immer wieder schön zu reden, sondern dass es einfach da sein darf. Aber der Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist so spannend, weil ich tatsächlich selbst vor ein paar Wochen nochmal bei einer Therapeutin war, weil ich gemerkt habe, ich komme mit all dem, was gerade da ist, nicht alleine klar. Und als sie gesagt hat zu mir, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade wieder eine depressive Episode auch ist, also dass die Depressionen zurück sind, war ganz kurz im Moment ein Teil in mir so, okay, super, ich habe jetzt eine Ausrede dafür, dass es mir gerade geht, wie es mir geht, und ich habe jetzt eine Ausrede dafür, mich wieder in alte Sachen reinfallen zu lassen.
Ja.
Und es sieht jemand, es erkennt jemand an von außen, dass es mir gerade schlecht geht.
Also darf ich das auch.
Genau. Und das war, ja, und das ist so spannend, darum auch mega gut, dass du das gerade nochmal sagst, einfach dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass halt auch die psychischen Krankheiten häufig für uns ja eine Ausrede sind oder einfach uns was geben, was wir uns selber vielleicht nicht geben.
Ja, total. Ja, so schön, dass du für diese Erkenntnis auch schon offen genug warst für dich.
Ja, mittlerweile ja.
Ja, danke, dass du so offen und verletzbar deine Geschichte mit uns teilst. Das sehe ich nicht als selbstverständlich an und du hast uns da wirklich super authentisch mit reingenommen. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr wertvoll. Ich habe mich auf jeden Fall ich habe mich davon inspirieren lassen, wieder auf meine Weise. Also danke schon mal an der Stelle. Ich hätte jetzt gleich noch ein paar random fire questions, wenn du Lust hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Und danke auch für deine tollen Fragen und wirklich für das liebevolle Gespräch. Das ist auch nicht selbstverständlich. Daher großes Dankeschön und danke, dass du den Raum hier auch gegeben hast, weil das ist mein absoluter Herzenswunsch, dass ich andere euch mit der Geschichte, mit meinen Erfahrungen inspirieren kann und vielleicht den einen oder anderen schönen Impuls geben kann. Und daher danke für den Raum.
Das hast du auf jeden Fall gemacht, danke.
Sehr schön. Dann ein paar random questions, ich bin gespannt.
Hast du ein Morgenritual und wenn ja, welches ist es momentan?
Ja, ich muss tatsächlich auch gestehen, dass meine Morgenroutine aktuell ungefähr 2,5 Stunden sind. was aber auch daran liegt, dass ich gerade die Elevation-Ausbildung von Baha und Jeffrey mache und da jeden Tag mindestens eine Session mache, die meistens schon eine 3/4 Stunde geht. Ansonsten, was ganz, ganz wichtig für mich ist, ist mein Handy erst anzumachen, wenn ich mich wirklich an den Schreibtisch setze, also Handy auslassen für mindestens 2 Stunden, meditieren, mich mit mir selber verbinden, Öl ziehen, mache ich auch, aber eigentlich, das sind alles Dinge, im Endeffekt, das sind ja alles Tools, die ich nutze, um den Morgen bewusst und bei mir zu starten und das finde ich ganz, ganz wichtig für jeden, der sich ein Morgenritual erschaffen möchte, zu schauen, was ist das, was mir dabei hilft und nicht irgendwie, ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt Yoga machen, ich muss jetzt irgendwie spazieren gehen, sondern was ist das, was du brauchst, um deinen Morgen bewusst und in Verbindung mit dir selber zu starten.
Sehr schön, genau meine Ansicht. Ich liebe es. Eigentlich kannst du den Podcast übernehmen.
Na, wenn, dann machen wir das zusammen.
Okay. Alright, was bedeutet für dich Spiritualität?
Oh, dachte, das sind ein paar random quick questions.
Deswegen nenne ich sie random und nicht rapid.
Naja, okay. Es ist ja immer so blöd, wenn man andere zitiert, aber ich liebe die Definition, die Baha Yilmaz immer sagt. Eigentlich ist das Spirituellste, was du tun kannst, ist du selbst zu sein. Und das empfinde ich auch so. Für mich war bis vor kurzer Zeit, ich glaube so vor einem Jahr oder so, tatsächlich Spiritualität hatte sehr, sehr viel zu tun, damit ganz viel halt spirituelle Dinge zu tun, zu räuchern und irgendwie eine Yoga zu machen, zu meditieren. Und mittlerweile finde ich halt, alles, was wir tun, was wir bewusst tun, ist spirituell. Solange wir Dinge in Verbindung mit unserem Herzen tun, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Spiritualität ist eigentlich in Verbundenheit mit unserem Herzen zu sein und vor allen Dingen in hundertprozentiger Annahme von allem, was da ist. Selbst wenn wir gerade mal wieder mit unserem Ego verbunden sind oder mit unserem Kopf, aber auch das annehmen und das halt mit dem Herzen annehmen.
Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit?
Beim Tanzen.
Ah, hast du da einen speziellen Stil, den du präferierst?
Ich liebe Reggaeton, muss ich gestehen. Also ich liebe Latin Shake Music.
Booty.
Oh yes, baby. Dale. Also das liebe ich. Und ich gehe auch sehr gerne zu Ecstatic Dance Veranstaltungen, wo ich einfach irgendwie meinen Körper shaken und schütteln kann. Das mache ich auch manchmal hier für mich allein in der Wohnung.
Oh yes.
Aber ja, genau das, ja, beim Tanzen.
Mega, mega. Welcher Ort, den du schon bisher gesehen hast oder wo du gelebt hast, ist bisher dein Lieblingsort?
Ich habe das große Glück, schon so unendlich viele wundervolle Orte gesehen zu haben. Aber ich würde tatsächlich sagen, ein sehr schöner, sehr, sehr, sehr einsamer Strand in Kolumbien, wo ich 6 Wochen leben und arbeiten durfte vor 2 Jahren.
Ja, das klingt sehr schön. Last but not least, passend zum Titel dieses Podcasts, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Menschliche Smalltalk. Erfahrungen zu machen. Ja, genau, Smalltalk. tatsächlich menschliche Erfahrungen jeglicher Art, jeglicher Couleur, jegliche Ausprägung zu machen. In die Highs und in die Lows und in alles einfach reinzugehen und es nicht unbedingt verstehen zu müssen, sondern in diesem Vertrauen zu sein. Einfach deswegen hier zu sein, um die menschlichen Erfahrungen zu machen, die wir gerade machen.
Vielen Dank. Wunderschön. Oh. Danke für all deine Präsenz und Liebe hier.
Sehr gerne. Danke für deine schönen Fragen.
Danke.
Ich bin wirklich total berührt und ergriffen von Lisas unglaublicher Geschichte. Ich hoffe, ihr konntet für euch auch Mut schöpfen und euch ans Wesentliche erinnern lassen und vielleicht auch die ein oder andere Sache in eurem Herzen mitnehmen im Umgang mit Depressionen und schwierigen Phasen und Unklarheit auch. Ja, einfach Wahnsinn. Vielleicht auch diese Weihnachtszeit, die ja für viele gar nicht so leicht ist, mit diesem Interview im Herzen tragen und mit Mut und ganz viel Liebe und Selbstempathie irgendwie füllen. Ich verlinke euch den wundervollen Instagram-Account von Lisa unten in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall mal bei Lisa vorbei, schenkt ihr ein bisschen Liebe. Und ja, wenn ihr euch noch nicht gemeldet habt, um beim kostenfreien Zoom-Session Neujahrsstart dabei zu sein am 2. Januar, dann schickt mir jetzt die E-Mail an hallo@corinnakehl.com oder eine Instagram-Nachricht, in der ihr mir eure E-Mail-Adresse schickt, sodass ich euch auf die Liste hinzufügen kann und ihr bekommt dann den Zugangslink am 2. Januar zugeschickt und ich freue mich wirklich riesig auf diese wunderbare Live-Session, die wir dann haben werden. Jetzt wünsche ich dir eine unglaublich besinnliche und aufs wesentlich fokussierte und bei dir bleibende Weihnachtszeit, die du hoffentlich mit lieben Menschen verbringst und viel mehr Fokus auf Liebe hast als auf Erwartungen oder Stress. Also wirklich ganz, ganz gegrounded in dir bleiben. Nimm 3 tiefe Atemzüge, wenn du das Gefühl hast, gleich durchzudrehen, und feier das Fest der Liebe.